Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese einen kurzen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Die segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wenn wir möglichst unbefangen diese vier Verse hören, kann man wirklich viele Fragen stellen über die Art, wie Gott mit Menschen umgeht, zum Beispiel. Da kommt dieser Mann, bekommt dieser Mann Abraham, er ist übrigens 75 Jahre alt, eine Aufforderung: Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Umgebung, da wo du gelebt hast, in ein Land, das ich dir zeigen will. Lass das alles hinter dir und mach dich auf den Weg. Aber das ist offensichtlich nicht ein Umzug, wie wenn der Fahrer eines Möbelwagens einen Zettel in die Hand kriegt, schriftlich: Zielort, Straße, Hausnummer, Stockwerk. Das ist es wahrhaftig nicht. In solche Angaben kann man sich hineinfinden. Man kann sich Vorstellungen machen, wie das wohl sein wird und wie das Ganze abläuft. Aber hier ist alles offen, alles ungeklärt. In ein Land, das ich Gott dir zeigen will. Das heißt, er sieht es nicht, er kennt es nicht, kriegt keinen Stadtplan, gar nichts. Und dann folgt noch: Ich will die zu einem großen Volk machen. Nur das Problem: Sie haben keine Kinder. Schließlich: Ich, Gott, will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Wenn man diese Zeilen aus dem ersten Buch Mose liest, diese vier Verse, ganz für sich nimmt, dann kann man wirklich zu vielen Fragen kommen. Alles muss entweder auch für den Mann selber überwältigend sein oder total verwirrend und irritierend. Für einen Mann, der bisher weitgehend unter heidnischer Bevölkerung gelebt hat, also kaum Erfahrung mit Gott hat, und seinem Reden und seine Fürbitte bisher wohl kaum wahrgenommen hat, ist das schon etwas Besonderes. Und er hört sich alles an wie eine Forderung von Gott, ohne Rücksichtnahme auf Familie, auf Umgebung, auf menschliche Bedürfnisse. Kann das sein? Auf den ersten Blick war das alles für Abraham völlig überraschend. Es trifft Abraham ganz unvorbereitet. Aber auf den zweiten Blick ist vieles anders. Wenn wir die Umgebung unserer Zeit, dieser vier Verse, mit dazu nehmen, die Verse vorher verändern unheimlich viel. Es erscheint fast, als ob Gott außerordentlich weiträumig alles längs eingefädelt hat. Als noch niemand darüber nachdachte, hat er schon die nötigen Vorbereitungen getroffen, und zwar ganz weiträumig. Zwei Verse vor unseren Zeilen lesen wir: Es nahm Tara, der Vater des Abraham, seinen Sohn, und Lot, seinen Enkel, und seine Schwiegertochter Sarah, die Frau des Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea in das Land Kanaan. Dahin zu ziehen war die Aufgabe. Sie kamen nach Haran und wohnten dort. Aber schon die vorige Generation, Abrahams Vater, war unterwegs gewesen. Und wenn da nichts von Gottes Auftrag zu wahrzunehmen ist, das hat er einfach so gemacht. Interesse, mal sehen. Abraham hat miterlebt, dürfen wir sagen, er hatte durch seinen Vater das Know-how bekommen, wie man mit Herden, Schafen und Ziegen umgeht, das Problem der Wasserstellen löst. Das ganze Know-how hatte er drauf. Das war für ihn nichts Neues, wie Nomaden unterwegs zu sein haben. Auch das Ziel wurde da schon genannt, das Land Kanaan. Das heißt, der Landstreifen zwischen Syrien und Ägypten. Aber Tara, der Vater, blieb auf halbem Weg in Haran und starb dort. Nun war eine neue Ansprache, eine neue Beauftragung für die nächste Generation angesagt. Für Abraham war das nötig, um das Ziel zu erreichen. Und es war damals eine Rede von Gott, Gottes Auftrag an ihn. Auf der anderen Seite, in den Sätzen nach unseren Zeilen, wird noch einmal Gottes Umsicht deutlich. Lot, der schon mitgezogen war, kommt auch jetzt noch als Weggenosse mit. Sie wissen, wen sie da mitnehmen. Sie haben schon Erfahrung miteinander. Das erleichtert, auch wenn später Probleme noch reichlich kommen. Es ist so, wie wenn Gott selbst den Auftrag "Geh aus deinem Vaterland" einbettet, wie Erfahrungen und Gegebenheiten, auch Beziehungen in der Familie einbettet und benutzt, um das Ziel zu erreichen. Es ist also nicht nur der kurze Auftrag an Abraham, sondern es kriegt ein ganzes Umfeld, was Gott weiträumig längst im Blick hat. Ich habe den Eindruck, das ist sehr oft die Weise, wie Gott handelt, beruft. Eben nicht so, wie wenn etwas völlig ohne Zusammenhang dasteht. Sozusagen plötzlich aus dem Himmel fällt. Oft werden Voraussetzungen geschaffen, Erfahrung genutzt, alles sinnvoll zusammengefügt. Diese Eigenart Gottes, vielleicht können wir sie so nennen, erinnerte mich an einen Freund und eine Familie, die der Mann hat als Pfarrer in einem Dorf in Mecklenburg gearbeitet und ist in der DDR aufgewachsen. Nach vielen Überlegungen hatte er seiner Familie den Eindruck, sie sollten für das Evangelium ins Ausland gehen. In heutiger Art von Mission sozusagen. So gingen sie nach Kasachstan, um dort die Botschaft Jesu weiterzugeben und auch die deutsche Gemeinde zu stärken. Wir haben immer so Faxe gekriegt, wie es denen geht und wie das Ganze weitergelaufen ist. Durch Fax bekamen wir Anteil an seinem Ergehen. Am Anfang war es so schwierig, dass er überlegte, mit seiner Frau und seinen drei Kindern nach Deutschland zurückzukommen. Aber sie teilten auch mit, wie das, was sie früher getan und erlebt hatten, eine große, wichtige Hilfe wäre. In der DDR hatte sie völlig widerwärtig Russisch gelernt. Klar. Aber dort war das die Lebensgrundlage. Das brachten sie mit. Und er schrieb, in der DDR mussten wir auf allen Gebieten improvisieren können. Vieles gab es überhaupt nicht mehr zu kaufen. Und diese Art zu leben ist hier Grundlage für alles. Es gibt noch andere Aspekte dieser Art, aber vielleicht können wir es verstehen als eine Art, wie Gott weiträumig, einbindend in das Ziel wirkt. Also nicht nur ein Auftrag, sondern auch, was dazugehört, um das Ganze überhaupt zu bewegen, in Gang zu bringen. Aber da steht noch eine Frage: Warum hat Gott gerade diesen Mann, Abraham, angesprochen, aufgefordert? Geh aus deiner Umgebung. Warum ihn? Von jung und dynamisch ist nun wirklich nicht die Rede. Der Mann war 75. Er selbst hat sich bisher in keiner Weise besonders qualifiziert. Nirgendwo lesen wir irgendetwas davon. Er ist selbst nicht positiv aufgefallen, würden wir sagen. Warum wird gerade dieser Mann mit der Aufgabe beauftragt? Geh. Und zugleich muss man ergänzen, warum wird er mit solchen Zusagen also eigentlich überhäuft? Womit hat er das verdient? Vielleicht ist ihm die Frage auch schon einmal sonst im biblischen Umfeld gekommen, warum gerade diese oder jene Person, zum Beispiel, warum eigentlich Maria? Warum wird Maria die Mutter Jesu? Wissen Sie das? Ich nicht. Oder ganz anders, Warum hat Jesus gerade diese 12 Männer als seine Jünger berufen? Super Leute waren das nicht. Merkt man ja auch noch hier bei der Entwicklung des Ganzen. Warum gerade diese 12? Warum gerade Petrus und Andreas, diese Brüder zum Beispiel, die ja am See Genezareth eine ordentliche, solides Auskommen hatten als Fischer? Da wird im Neuen Testament nichts von irgendwelchen herausragenden Eigenschaften oder Begabungen oder Kompetenzen berichtet. Weder an Führungsqualitäten, die später in Gemeinden vielleicht mal nützlich wären, oder an herausragenden menschlichen Qualitäten, in Seelsorge zum Beispiel, wäre wichtig genug. Man kann keinen klaren, erkennbaren, nachvollziehenden Grund erkennen, wenn man einfach diese Leute in ihrem Verhalten, in ihrem Leben, in ihrem Reden verfolgt. Warum gerade diese Männer, die angesprochen werden mit dem Satz, komm und folge mir nach? Oder ist das einzige Besondere, dass sie es tun, dass sie sich rufen lassen und mitgehen? Und einer von diesen Berufen war ja auch Judas, der Verräter, und er hat sich auch ansprechen lassen. Ich glaube, kaum jemand, der für heute Personalplaner oder Personalentwickler ist in einem Betrieb, würde diese Crew von 12 Leuten zusammenrufen. Und doch war es klar und unmissverständlich, diese 12 hat Jesus in seiner Umgebung haben wollen. Das war nicht zufällig, nicht Notlösung, naja, braucht man eben, sondern er hat das richtig gewollt. Und womit haben sie das verdient? Wir können auch weiter fragen, warum gerade das jüdische Volk? Warum ist dies gerade das, wie es in der Bibel immer heißt, das auserwählte Volk, auserwählt aus allen anderen? Warum eigentlich? Sie erinnern sich vielleicht, bei dem Propheten im Alten Testament wird deutlich danach gefragt und die Antwort ist klar und hart. Weder ist es das größte Volk, ist es eher ausgesprochen klein nach der Zahl, noch ließ sich sonst etwas Bemerkenswertes feststellen. Die Propheten beschreiben, es gibt keinen Grund von ihnen ausgesehen. Also nicht, super Leute. Nur, und das steht da eben auch sehr deutlich, Gott liebt dieses Volk. Das ist der Grund. Vielleicht kann man auch sagen, das ist bis heute der Grund, warum Gott zu diesem Volk hält. Und es ist auch keine Antwort auf die Frage, womit haben sie das verdient? Die Propheten werden recht haben mit ihrem Hinweis auf die Liebe Gottes. Wir können ja auch unter uns festmachen. Wenn jemand verliebt ist, ist jede Diskussion über Gründe zu Ende. Kennen die wahrscheinlich auch. Es ist eine andere Ebene, fern von allen Fragen nach Qualität und nach Verdienst. Paulus, der dieser Frage ja sehr sorgfältig nachgeht, sagt, Gott beruft unbekannte, unauffällige Leute, auf die niemand von sich aus kommen würde, damit sich niemand rühmen kann. So heißt es da, wie wir sich was einbilden. Damit niemand behaupten kann, ich bin ebenso gut, Gott konnte einfach an mir nicht vorbeisehen. Naiv und trotzdem nicht ganz unmenschlich. Es gibt manche Aufgaben, ja, da braucht man Leute mit Kompetenz und bewährt. Aber hier offensichtlich ist das anders. In jedem Fall wird deutlich, Gott hat seine besondere Weise, seine eigenen Anhaltspunkte, um Menschen zu berufen, ob bei Abraham oder bei den Jüngern, bei dem Volk Israel. Gott hat eine Souveränität, die nicht mehr an unserer Einschätzung und unserer Beurteilung interessiert ist. Hier zeigt sich ein roter Faden, an dem wir erkennen können, wie Gott ist. Wenn jemand an einem Punkt seines Lebens so angesprochen, berufen wird, wo jemand klar merkt, hier redet Gott zu mir, dann heißt auch der erste Satz nicht, endlich hat er mich entdeckt. sondern Menschen, die getroffen worden sind, im Innersten werden sagen, womit habe ich das verdient? Das ist die Gnade und die Liebe Gottes wirklich direkt für mich. Und die Antwort steckt schon in der Frage. Ich weiß, ich habe hier gar nichts verdient. Ich bin einfach geschenkt worden. Zu den Aussagen an Abraham kommt noch ein besonderer Akzent. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist nun wirklich eine riesige Perspektive. Als Skeptiker wird man einwenden, ist das nicht doch reichlich hochgegriffen? Und ist dieser Mann nicht total überfordert? Nicht doch übertrieben das Ganze? Vielleicht so als Ermutigung ganz gemeint, also so zur Ermutigung für ihn, aber nicht besonders ernst zu nehmen. Von dieser einen Person Abraham soll Segen ausgegangen sein für alle folgenden Generationen, von diesem Mann und seiner Familie in der Stadt Haran damals. Aber heute können wir sagen, ja, es ist tatsächlich so geworden. Nicht über eine Generation, sondern über Jahrhunderte. Aber eben doch. Von Abraham läuft die Linie bis zu Jesus Christus. Jesus gehört zum jüdischen Volk, das von Abraham herkommt. Gottes Segen, Gottes heilsame Absichten für uns Menschen, kommt in Jesus zum Ziel, durch seine Segnung, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und wir bekommen den Zugang zum ewigen Leben durch diese Linie, die von Abraham durch die Jahrhunderte läuft bis zu Jesus hin und dann sozusagen mit einem Knick auch zu uns. In Abraham fing es an. Und doch ist es wichtig, dass wir in Erinnerung behalten, du sollst ein Segen sein. Das heißt nicht, dein Leben wird in Zukunft nett, leicht, angenehm, problemlos, bequem, einfach schön sein. Abraham hat das erlebt, dass es anders war. Streit, Spannungen, kriegerische Auseinandersetzungen, Hungersnöte, sodass er sogar auswandern musste. Vielleicht, dass er Zweifel an der Führung Gottes hatte, aber davon ist nirgendwo die Rede. Auch die Jünger haben nach ihrer Berufung erlebt, einige wurden verfolgt, massiv unter Druck gesetzt, getötet wegen ihres Glaubens. Und das Leben in Kasachstan ist ihm auch nicht einfach nur angenehm, freundlich, sympathisch gewesen. Wie es uns gerade ergeht, ist noch keine Aussage über Gottes Segen in unserem realen Leben. Es geht hier um eine weitere Perspektive. Entscheidend bleibt, dass Gott beruft, dass er anspricht. Und er tut es erstaunlich oft im Rahmen unserer eigenen Lebenszusammenhänge. Also nicht nur ein Punkt, sondern der ganze Umkreis gehört mit dazu. Und er tut es in einem weiten Blick über unsere Kenntnisse, über unsere Einschätzungen und Bewertungen weit hinaus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.